Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Hi, herzlich willkommen. Heute dreht sich bei Plus 1 ja tatsächlich in kleinen Kreisen alles um Familie und Freundschaft. Wir werden auch dahin mal gucken, wo es wehtut, da wo Familienbande und Freundschaften vielleicht ihre Sollbruchstelle haben und sich dann gegebenenfalls auch auflösen. Wir werden zum Beispiel Barbara Kohut kennenlernen. Sie gerät in Zweifel, ja, ob sie vielleicht bei den Zeugen Jehovas austreten will.
Und da saßen wir wirklich buchstäblich bis nachts um 3 im Bett und er hat auf mich eingeredet und hat mir weisgemacht, dass mein Leben zu wertvoll ist, als dass ich das jetzt Satan in die Hände gebe.
Ja, ein bisschen später werden wir mehr über Barbara Kohut erfahren. Jetzt kommen wir aber erstmal zu meinem Gast und das ist Thilo Mischke. Hi Thilo.
Schönen guten Tag, Caro.
Thilo ist ein alter Freund. Er ist Journalist und Autor von vielen Büchern und natürlich auch von der Kolumne im Bahnheft, Bahnmobil.
Ne? DB-Mobil.
DB-Mobil, da schreibt so eine Kolumne. Und eigentlich ist Thilo Mischke der einzige Mensch, den ich näher kenne, der von sich sagt, er hatte eine richtig gute Kindheit. Seine Mutter hatte auf der rechten Seite der Karl-Marx-Allee, wenn man also stadtauswärts blickt, einen Buchladen. Und sein Vater auf der linken Seite der Karl-Marx-Allee hatte einen Buchladen. Sie verkaufte Belletristik und er verkaufte Atlanten. So habe ich es mir jedenfalls gemerkt. Ist das so richtig?
Es ist vollkommen richtig. Mein Vater ist jetzt allerdings Rentner und somit verkauft nur noch meine Mutter auf der linken Seite
der Karl-Marx-Allee, wenn man stadtauswärts blickt.
Genau, da verkauft sie immer noch Belletristik und mittlerweile auch die Atlanten meines Vaters.
Ach, ist das schön. Und das ist ja nicht der Grund dafür, dass du eine gute Kindheit hattest. Aber ich glaube dir das sofort, wenn man dich ein bisschen kennt, glaubt man dir, dass deine gute Energie, dass du so fleißig bist und immer so auch so selten loslässt und immer so viele Projekte gleichzeitig machst und so lange gute Bindungen eingehst, wie zum Beispiel die mit deiner Freundin oder die mit mir oder so. Also ich glaube dir, dass der Grund dafür eine gute Kindheit ist, aber glaubst du das auch?
Also es ist zumindest so, dass ich oft, wenn man so Eltern trifft, Weihnachten und auch zwischendurch beim Bäcker, ganz oft der Satz fällt, ach, irgendwie habe ich euch sehr viel zu verdanken, liebste Eltern. Und zwar, dass ihr mir genug Selbstvertrauen auf den Weg mitgegeben habt, damit ich eben viele Dinge machen kann. Ich habe so einen sehr ängstlichen Vater und eine sehr, sehr mutige Mutter. Und aus beidem heraus schöpft man ja tatsächlich sehr viel. Und eben dieses von meiner Mutter, ich mache es jetzt einfach mal, aber eben von meinem Vater habe ich dieses, aber ich gucke es mir vorher nochmal genau an. Wenn ich nur wie meine Mutter wäre, würde ich mir oft den Kopf irgendwo stoßen. Mhm. Und wenn ich eben nur wie mein Vater wäre, würde ich immer einen Helm tragen. Und beides zusammen ergibt, glaube ich, das, was ich heute bin.
Aber du bist dir darüber im Klaren, dass es sehr viele Menschen gibt, die nicht so begeistert von ihrer Kindheit sprechen.
Darüber bin ich mir sehr. Dadurch, dass ich eine Buchhandelsmutti habe und Vati und lese sehr viele Bücher dadurch, ich habe ja auch das Gefühl, dass wirklich jeder zweite Roman, vielleicht sogar jeder 1,5. Roman genau dieses Thema behandelt, nämlich diese verkorkste oder kaputte oder gefährliche oder wie auch immer geratene Kindheit.
Ich erinnere mich spontan an ein Gespräch, das ich mal mit meinem Erstklässlersohn hatte. Da war ich als mein erster Sohn in der ersten Klasse war, war ich von seinem Vater auch schon getrennt und er sagte irgendwann, in meiner Klasse hat ein einziges Mädchen Eltern, die noch zusammen sind. Ich habe manchmal das Gefühl, ich würde gerne hingehen und sagen, oh Mann, willst du drüber reden? Weil sie so zum Außenseiter wurde, ja, mit diesen Eltern, die einander noch verstehen. Wir haben gerade eben drüber gesprochen, dass Thilo Mischke, mein Gast heute, schön, dass du da bist, jemand ist, der langfristige Bindungen eingeht und auch lange gute Freundschaften pflegt. Ne?
Ja, aber erzähl erstmal zu Ende.
Ja. Naja, manchmal gehen ja lange Freundschaften, aber vielleicht auch kurze oder überhaupt Freundschaften, auseinander. Mhm. Ja, und das ist es, worüber wir heute mit Martin Kess sprechen möchten. Hallo Martin, ich begrüße dich in Köln.
Hallo Caro, hallo Thilo.
Also unsere heutige Frage ist mehr eine These als eine Frage. Nicht jede Freundschaft ist es wert, durch das ganze Leben geschliffen zu werden. Manche haben einfach ihre Zeit gehabt. Ich würde gerne noch was dazu sagen. Die Freundschaft, finde ich, ist immer... Ich hatte jetzt Sorge, jemand unterbricht mich. Die Freundschaft ist so eine liebe, alte, geduldige Institution. Und deswegen hat sie auch einen Vorteil gegenüber der Liebe, weil sie nicht mit so großen Erwartungen überfrachtet ist. So große Erwartungen, die wir uns wahrscheinlich so in amerikanischen Liebesfilmen und Spielfilmen eingetreten haben. Allerdings ist das die denkbar positivste Deutung der Freundschaft. Weil die kann natürlich auch anstrengend sein und eine Freundschaft kann einen genauso überfordern wie eine Liebesbeziehung. Und manchmal ist eine Freundschaft auch einfach ausgelaufen. Was sagst du zu der These, Martin?
Also die These finde ich, also eine spitzenmäßige These. Und in der Theorie kann ich jetzt auch spitzenmäßig erzählen, wie man diese These in der Praxis umsetzt. Aber ich selber in der Praxis bin auch eine absolute Niete da drin. Ich finde, es gibt wirklich sehr viele Freundschaften, die auf den Müllhaufen der persönlichen Geschichte gehören. Und es ist unglaublich schwer zu sagen, ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein. Hm. Ich finde das, ne, also bei Paaren gibt es eine klare Regel, da macht man Schluss. Also bewusstes Entpaaren.
Ja.
Nicht enthaaren, entpaaren, ja. Bewusstes.
Ja.
Und jetzt müssen wir noch bewusstes Entfreunden hinkriegen. Und ehrlich gesagt, ich gehöre auch zu denen, die sich lieber so klammheimlich und elegant aus dem Staub machen wollen.
Jeder möchte das. Also ich meine, man würde das am liebsten
möchte
auch bei,
man,
bei,
ne,
Liebesbeziehungen auch so machen. Da sagt aber nun mal die Gesellschaft, das geht nicht. Du musst persönlich antreten und musst sagen, warum.
Freund. Jetzt steht aber der alte Freund, jetzt steht er trotzdem wie immer die letzten 15 Jahre bei deinem Geburtstag vor der Tür, obwohl er gar nicht eingeladen war.
Ja.
Dann setzt er sich zu den 10 anderen Gästen, die eigentlich auch nur noch aus Gewohnheit da sind. Und du sitzt in der Mitte und würdest am liebsten sagen, wisst ihr was, ich finde euch alle langweilig oder ich kann mit euch allen nichts mehr anfangen. Oder merkt ihr eigentlich, dass wir nur noch blöde Gespräche führen?
Oh mein Gott, Konstantin Wecker, du bist so hässlich. Ist ein Song, der mir gerade einfällt, der sich hervorragend genau dafür eignet. In der zweiten Strophe sagt er das. Ihr seid so hässlich, dass ich es gar nicht mehr aushalte. Eure Gespräche, alles das langweilt mich schon lang. Bitte seht zu, dass ihr Land gewinnt.
Du bist so hässlich, dass ich es kaum ertragen kann. Mich stört dein Lächeln und dein Gang. Mich stört die Art, wie du mich ansiehst.
Also mir fällt das auch total schwer, weil ich denke auch, wenn man so einen Satz sagt, dass dann die Erde, also der Himmel einem am Kopf fällt oder sich irgendwie die Hölle vor einem auftut. Und man weiß aber natürlich ja immer, wenn man solche Schritte macht, das ist nicht so. Am Ende weiß man immer, es geht einem danach besser. Und trotzdem hat man diese Scheu vor dem Konflikt. So. Und ich habe überlegt, vielleicht wäre schon mal ein erster Schritt vorher in den bei Einladungen, wenn man Einladungen bekommt und man möchte da nicht hin, sagt man in den seltensten Fällen die Wahrheit, sondern man sagt immer eine Ausrede. Ne? Also man ist dauernd krank, obwohl man ein super gesunder Mensch ist.
Ja,
oder irgend sowas. Oder man hat dauernd Termine, obwohl das gar nicht stimmt. So, und vielleicht wäre es ja schon mal gut, bei diesen Einladungen ehrlich zu sagen, nee, ich habe keine Lust oder das ist nichts für mich oder ich fand das beim letzten Mal schon doof.
Hm.
Weil das vielleicht schon mal ein erster Schritt ist, ein erstes Signal zu sagen, oh, pass mal auf, offensichtlich sind wir nicht mehr so gut, eng, sonst wie miteinander. Weil man will ja, es ist ja klar, man will den anderen ja nicht verletzen. So, enttäuschen muss man den wahrscheinlich sowieso, aber man will ihn ja nicht verletzen. Ich kann mich erinnern, ich habe jahrelang mich noch mit einer Freundin immer wieder in dem gleichen Café getroffen und die Gespräche waren immer nur einseitig, wurde ich interviewt, was alles so los ist.
Ja,
und
ich hatte
auch gar nicht
keine Lust mehr darauf.
Total, schon ganz lange keine Lust mehr dazu.
Ja,
so, und
ich glaube, das könnte mir tatsächlich nicht passieren. Also ich habe so
Was
wenig
machst du
Zeit.
Denn dann?
Ich habe so wenig Zeit in meinem Leben, dass ich tatsächlich den Leuten auch konkret sage, ich habe da nicht so große Lust drauf. Und ich habe das gelernt von einer Freundin, die ich immer wieder angerufen habe, immer wieder. Und die ging nie dran. Und irgendwann hat sie mir eine SMS geschrieben, das ist gar nicht lange her. Da stand drin, Caro, warte doch mal, bis ich mich wieder melde. Und ich dachte so, das ist genau das, was ich gebraucht habe von der. Und jetzt warte ich, auch nicht mit Schmerzen, sondern ich warte mal ab.
Ja.
Schöne Grüße an der Stelle, Efi, melde dich doch mal. Ich warte jetzt ab, bis Efi das wieder einfällt. Und ich fand das fair und gut und super gehandelt von ihr.
Es ist mit Freunden, mit Familie, mit Kindern. Im Grunde geht es um die Offenheit. Ne? Also die, und ich sage das ja nicht, weil ich so super darin bin, sondern im Gegenteil, weil mir das auch total schwerfällt. Aber das Ziel, wir wollen ja ein Ziel formulieren.
Das stimmt, ja.
Wir wollen ja was lernen. Und ich glaube, es geht, erstmal muss man das selber, sich selber zugestehen, diese ehrlichen Gefühle. Das ist schon mal der erste Punkt, dass man überhaupt mal merkt, was das für eine tote oder für eine Einbahnstraße ist, zum Beispiel. So, wenn man das merkt, dann kann man im nächsten Schritt überlegen, will ich das noch oder ziehe ich das jetzt durch? Und dann, glaube ich, sollte man sich immer überlegen, was war das Schlimmste, was ich je gemacht habe? Und danach, was war danach? Ja, danach hat trotzdem die Sonne weiter geschienen, weißt du? Also die Erde ist eben nicht stehen geblieben. Dass man einfach sich klar
weiter,
macht,
auch wenn man ganz
es geht weiter. Ja. Es geht weiter.
Jetzt mal ganz kurze Rückfrage an Thilo. Du hast gar nichts gesagt, unterschreibst du das?
Ich habe tatsächlich meinen besten Freund. Der hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Und ich verstehe leider nicht, warum. Also ich hätte gerne so einen Grund. Also ich finde, wenn man eine Freundschaft beendet, das finde ich legitim. Das habe ich auch schon gemacht. Aber ich finde, unter Angabe eines Grundes. Und ich wurde zum ersten Mal in meinem Leben geghostet. Ja. Und das war für mich dann so eine, also ich hätte mir gewünscht, ich würde so zwischen 20 und 30, in dieser Lebensphase wäre ich gerne geghostet, weil dann hätte man einfach getrunken und hätte neue Freunde gefunden. Ja. Aber jetzt so mit irgendwie von zwischen 30 und 40, wo man ja dann erwachsen ist.
Läuft man seinen Kummer nicht mehr.
Nee, man macht Brettspielabende. So, und damit kriegst du aber.
Oder man trinkt alleine.
Oder man trinkt alleine.
Nicht mehr mit Freunden.
Und ich komme halt.
Aber,
ja, also ich kann mit der Situation eben nicht umgehen, weil ich sie nicht einordnen kann, weil ich es einfach noch nicht erlebt habe. So. Aus Liebeskummer lernt man ja, aber aus Freundschaftstrennung lernst du nicht, weil das passiert halt einfach auch nicht so oft mit einem.
Finde ich auch.
Ja.
Ich möchte dieses Gespräch über Freundschaft mit einem Satz beenden, den ich mir extra hierfür zurechtgelegt habe. Einmal hat eine Freundin mich verlassen, die war sauer, die hat auch wirklich einen Grund. Entschuldige nochmal, Tina. Einmal hat eine Freundin mich verlassen mit den wunderschönen Worten, fahr zur Hölle, Caro. Und das, dachte ich, ist wirklich angemessen, so eine Freundschaft zu beenden. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich bei dir. Thilo Mischke ist mein Gast heute bei Plus Eins. Bei seiner ProSieben-Show Uncovered, da sah man ihn schon mitten im Drogenkrieg auf den Philippinen. Er besuchte Kartelle in Mexiko, Gangs in Neuseeland oder auch Freiheitskämpferinnen im Irak. Da stellt sich die Frage, Thilo, hast du denn überhaupt keine Angst? Also ich meine, nicht mal vor dem Tod?
Das ist jetzt so eine Art Geständnis. Ich habe unfassbare Angst. Ich bin ein großer Schisser. Ich habe auch den Spitznamen Angsthase in meinem näheren sozialen Umfeld. Das liegt aber auch hauptsächlich daran, dass ich habe Angst vor Dingen, über die ich keine Kontrolle habe. Also zum Beispiel wirst du mich niemals Achterbahn fahren erleben. Ich würde niemals auf die Idee kommen, als Hobby zu haben, Fallschirmspringen oder Paragliden. Diese ganzen Dinge, bei denen du einfach im Spaß stirbst. In so Krisengebieten und an so gefährlichen Orten habe ich auch Angst und die ist auch wichtig, aber es ist so, dass ich immer das Gefühl habe, ich bin dann selbst schuld und ich trage die Verantwortung dafür. Also ich habe so eine Kontrolle, ich kann darauf aufpassen. Man weiß ja zum Beispiel, ich gehe nicht in dieses Viertel oder ich mache ein Interview nicht dort, weil dort ist es heute gefährlich. Aber ich weiß nie, ob der Typ auf dem Weihnachtsmarkt bei der Achterbahn die Schrauben richtig festgezogen hat.
Ja.
Und deswegen habe ich davor mehr Angst, aber die Angst ist eine andere einfach.
Ja, aber ich meine, du begehst ja schon, du begibst dich ja schon auch in Gefahr. Also du hast mir zum Beispiel am Telefon erzählt, gestern war es glaube ich, dass du gerade dabei bist, mit dem Chefredakteur vom Fokus eine Reise zu verhandeln nach Wuhan.
Genau, ich wollte unbedingt dahin.
Wo das Coronavirus ausgebrochen ist und er sagt, das ist zu gefährlich, Thilo. Und du sagst, nein, ich will das aber machen. Und er sagt, Zähne putzen, ab ins Bett.
Genau so ist dieses, du fährst dort nicht hin, doch, wir müssen dahin. So ist, also diese Angst überwinde ich dann auch so. Und auch wenn ich dann jetzt in Wuhan landen würde, würde ich dann plötzlich, wenn ich diese ganzen maskentragenden Menschen sehen würde, würde ich dann in dem Moment auch Angst haben. Aber das Interessante ist, der Mensch gewöhnt sich daran auch ganz schnell. Also du hast dann 10 Minuten Angst, trägst dann selber eine Maske und dann ist die Angst weg, weil du stellst ja fest, Moment mal, 11 Millionen Menschen erleben das ja auch gerade. Da kann ich jetzt nicht derjenige sein, der irgendwie so ein richtiger Schisser ist. Und das gleicht es dann irgendwie so immer aus, weil dort sind auch Menschen. Wenn ich alleine im Urwald wäre, dann wäre das dann nochmal so eine andere Angst. Da würde ich dann so richtig.
Alleine im Urwald, das würde. Das würde dich.
Ich habe auch Angst im Dunkeln zum Beispiel.
Hast du auch Angst vor Geistern?
Ich habe auch Angst vor Geistern.
Ich habe auch schreckliche Angst vor Geistern.
Ich glaube nicht an Geister, aber ich denke immer, da ist dann. Kennst du das zum Beispiel? Du guckst einen Spukfilm und dann musst du auf Toilette und dann denkst du über diesen Spukfilm nach, während du auf der Toilette sitzt und dann. Ich spüle nicht mal nach und renne sofort. Als 38-jähriger Mann renne ich dann aus dieser Toilette raus, schnell wieder zurück ins Wohnzimmer, weil ich Schiss habe.
Ja.
Aber ich glaube nicht an Geister.
Ich bin so froh, dass ich nicht die Einzige bin, die diese Meise aus ihrer Kindheit schleppt.
Ja, die schleppen wir, glaube ich, bis zum Schluss schleppen wir die mit.
Nee, es gibt auch einen Haufen Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, die keine Angst mehr haben vor Geistern, vor etwas, das dich packt, vor etwas, das leise deinen Namen flüstert, während du dann zum Beispiel auf dem Örtchen
oben, rechts in der Zimmerecke sitzt.
Das wäre eine wahnsinnige Angst, ja, die im Grunde genommen irrational ist. Aber vielleicht nochmal zurück auch zu deinen Eltern, deinen fabelhaften, über die wir schon geredet haben. Ich meine, haben die wenigstens noch ein zweites Kind, falls das erste kaputt geht, in Wuhan zum Beispiel?
Die haben noch ein zweites Kind, meinen geliebten Bruder haben sie als zweites Kind gemacht. Und der macht auch was ganz Vernünftiges und die Wahrscheinlichkeit, dass ihm was passiert, ist eher geringer. Und für die ist es aber natürlich eine Katastrophe.
Also so deine Eltern haben Angst um dich.
Die haben richtig Angst.
Und zwar also nicht, wenn du mit der Achterbahn fährst, sondern wenn du
in Kabul bin und einen Film über Heroin mache. Ja. Dann haben die richtig Angst. Und da gab es auch schon Situationen, wo die Eltern wirklich, da gab es dann so Familienrat. Bitte zum Armbrot kommen. Und da merke ich, mein Vater fängt dann an, mich zu siezen. So, ich weiß auch nicht, das hat aber irgendwann zweimal ist es in meinem Leben passiert. Einmal habe ich mit einer Kreditkarte von ihm heimlich was im Internet gekauft. Mhm. Und dann habe ich so einen Brief unter der Tür durchgeschoben bekommen. Da habe ich noch zu Hause gewohnt. Da stand so drauf, Herr Mischke, sollte ich Sie dabei ertappen, dass Sie nochmal meine Kreditkarte benutzen, müssen wir leider das Mietverhältnis beenden und Sie müssen ausziehen. Da war ich 17 oder 16. Also es war so. Und das zweite Mal ist das passiert, als ich aus Kabul wiederkam. Ich hatte das niemandem erzählt, dass ich dorthin fahre, um die Eltern nicht verrückt zu machen. Habe aber ein Foto geschickt und in der linken Ecke dieses Fotos war ganz kleine afghanische Flagge. Und mein Vater
verkauft ja Atlanten. Wer gut aufgepasst hat, weiß das und kennt sich entsprechend gut mit Flaggen aus.
Und ich habe mir das abgeschicktes Foto und wusste so, das kriegt er nicht mit, der kann ja gar nicht zoomen. Ja. Der weiß ja gar nicht, wie das geht auf dem Telefon. Also Bilder reinzoomen, der kann zoomen. Und hat dann erkannt, ich bin in Afghanistan. Und dann gab es echt so Stunk. Und dann wurde gesagt, das ist egoistisch. Wenn dir was passiert, dir ist es egal, wir leiden. Und also die Eltern beschäftigt das natürlich enorm, wenn das Kind in solche gefährlichen Länder fährt.
Ja, Angst vor Geistern, Angst davor, in Kabul zu sterben, nein. Naja, so ist es eben. Wahrscheinlich wäre es deinen Eltern lieber, wenn es andersherum wäre.
Wenn ich von einem Geist gejagt werde? Aber ich glaube, meine Eltern sind auch schuld daran, dass ich solche Sachen mache. Also ich bin fest davon überzeugt, dass ich hatte so die ersten Helikoptereltern der DDR, bin ich fest davon überzeugt, die immer unglaublich auch auf mich aufgepasst haben. Und ich glaube, das ist so ein ewiger Abnabelungsprozess.
Ja.
Dieses mir passiert schon nichts. Ich durfte zum Beispiel auch nicht dieses Austauschjahr machen in der Schule. Alle durften Austauschjahre machen, ich nicht, weil meine Eltern Angst hatten, mir passiert was. Und jetzt man macht's falsch, denken jetzt Eltern.
Hätten wir einen mal lieber nach Amerika geschickt. Kommen wir mal zu dieser langen Geschichte, die wir hier bei +1 auch in jeder Woche mit dabei haben. Ich begrüße im Studio sehr herzlich den Autor Marius Elfering. Schön, dass du da bist.
Hallo zusammen.
Du hast in Augsburg eine Frau getroffen mit einer sehr bewegenden Lebensgeschichte. Was für eine Geschichte ist das?
Genau, ich habe Barbara Kuhut getroffen. Sie ist 81 Jahre alt und sie muss sich spät im Leben fragen, ob sie nochmal komplett neu beginnen möchte.
Da war ich wieder körperlich, physisch und psychisch total am Ende und dachte, ich mag jetzt nicht mehr, ich kann jetzt nicht mehr und habe eigentlich zu meinem Mann gesagt, so jetzt ist Schluss, ich mache da nicht mehr mit.
Barbara Kuhut ist eine ältere, schmale Frau, noch gut auf den Beinen, hat eine silberfarben gerahmte Brille, kurze graue Haare. Und ich habe sie zu Hause in Augsburg besucht. Wir saßen da im Wohnzimmer gemeinsam in ihrer Sitzecke. Ihr Ehemann hat nebenan Skispringen geschaut. Und als wir geredet haben, da konnte sie sich noch genau daran erinnern, wie das damals war, als bei ihr die großen Zweifel kamen.
Da saßen wir wirklich buchstäblich bis nachts um 3 im Bett und er hat auf mich eingeredet. Und hat mir weisgemacht, dass mein Leben zu wertvoll ist, als dass ich das jetzt Satan in die Hände gebe.
Barbara Kuhuts Geschichte ist eine Geschichte über eine Frau, die mit 70 Jahren ihr gesamtes Leben in Frage gestellt hat. Also es ist eine Geschichte vom Umgang mit Glauben und Zweifeln, die sich aber auch mit der Frage beschäftigt, ist es irgendwann zu spät für einen Neuanfang? Um zu verstehen, wer Barbara Kuhut erstmal ist, müssen wir zurück in ihre Kindheit gehen.
Also ich bin schon, bevor ich getauft wurde, bin ich schon 30 Stunden im Monat im Predigtdienst gewesen, also zum Teil Straßendienst. Wir hatten den Straßendienst zum Beispiel auch, wo bekamen wir Plakate umgehängt mit der Ankündigung von öffentlichen Vorträgen. Und dann sind wir mit den Plakaten durch die Straßen marschiert, haben die Vorträge angekündigt, dabei Einladungszettel verteilt oder Schriften angeboten.
Als sie damals durch die Straßen läuft, ist sie 10 Jahre alt. Es ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie und ihre Familie leben in Weilheim. Das ist ein Ort in Oberbayern. Und die Plakate, die Barbara Kuhut herumträgt, die machen Werbung für die Zeugen Jehovas. Zeugen Jehovas kennen viele, vielleicht jeder, stehen immer an der Straße mit so Infoständen, haben vielleicht auch schon bei dem einen oder anderen mal geklingelt. Das ist eine christliche Gemeinschaft, die daran glaubt, dass, kurz gesagt, die Apokalypse kurz bevorsteht oder wie sie das nennen, Harmageddon. Und sie haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, Menschen zu retten, indem sie sie missionieren, weil sie nämlich glauben, dass ein Großteil der Menschen, der nicht zu ihrer Gemeinschaft gehört, bei Harmageddon umkommen wird.
Als ich damit angefangen habe, von Haus zu Haus zu gehen, da hat man das dann scherzhaft gesagt, die Holzhammer-Methode haben wir benutzt. Wir haben vorhin geklingelt, haben unser Sprüchlein gesagt, wir haben, möchten über die Bibel reden und wir haben eine Literatur angeboten. Damals musste sie auch noch bezahlt werden, wir konnten sie verkaufen oder sollten sie verkaufen. Und wenn die uns von die Tür vor der Nase zugeworfen haben, dann konnte es schon passieren, dass wir hinten zum Hintereingang reingegangen sind und haben gefragt, aber wohnt da nicht noch jemand im Haus, den wir noch nicht angetroffen haben?
Frech.
Ja, ne? Also so richtig, wie sie sagt, mit der Holzhammer-Methode drauf.
Ja.
Damals ist Barbara Kuhuts Familie, die sind noch nicht lange in Deutschland. Sie kommen aus dem damaligen Jugoslawien und sind nach Kriegsende nach Deutschland geflüchtet. Deutschland, weil die Familie Donauschwaben waren und der Vater vom deutschen Heer von der Waffen-SS eingezogen wurde. Und nach dieser langen Flucht nach Deutschland geht es ihnen dann aber hier auch nicht gut. Sie sind arm, Außenseiter und leben in einer Flüchtlingsunterkunft. Barbara Kuhut wird in der Schule gemobbt. Und dann gibt es eben auf einmal die Zeugen Jehovas. Und dort finden sie eine Gemeinschaft, die sie aufnimmt und die in ihnen nicht nur die Flüchtlinge sieht, sondern Menschen, die etwas bewegen können.
Wir haben auf einmal eine Aufgabe, einen Sinn im Leben gehabt. Und wir haben den ehrlichst geglaubt, dass es die Wahrheit ist. Wir haben ehrlichst geglaubt, dass das Ende bald kommt, dass das nahe ist. Und wir haben ehrlichst geglaubt, dass wir andere Menschen retten können. Das war für mich überhaupt keine Frage, dass das nicht die tollste Aufgabe des Lebens ist. Das hat mich beflügelt, ich sag ja.
Aber tatsächlich konnte das, wenn man dir jetzt so zuhört, nur so weit kommen, weil die sonst nirgends Anschluss gefunden haben, oder? Und da einfach so
reingerannt sind. Genau, also sie sagt, im Grunde waren sie sehr ansprechbar dafür, weil sie einfach ein total unsicheres soziales Umfeld in dieser Situation hatten.
Das hätte auch jeder andere kommen und diese
Familie vermutlich hätte auch jeder andere kommen können, ja. Es war dann aber eben damals jemand von den Zeugen Jehovas. Und so beginnt eben dieses Leben. Sie muss Leute ab jetzt missionieren, sie studiert jeden Tag Bibeltexte, die Familie besucht Zusammenkünfte. So wächst Barbara Kuhut auf. Dann geht sie natürlich noch zur Schule und kümmert sich nebenbei um ihre Geschwister. Sie ist die erste von später dann 6 Geschwistern. Kurz vor ihrem 15. Geburtstag beginnt sie dann eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Mit 19 lernt sie ihren Ehemann kennen, Karl. Also eigentlich ein ganz normales Leben, aber eben in dieser Gemeinschaft. Karl und sie bekommen dann 3 Kinder, eine Tochter und 2 Söhne. Und für ihre eigenen Kinder bedeutet die Religion vor allem sehr, sehr strenge Regeln. Also Bibelstudium, Predigtdienst, kein Weihnachten, kein Geburtstag, keine Silvesterfeier. Sie sprechen dann nämlich von heidnischen Bräuchen. Und für ihre Kinder gehen diese Grenzen noch weiter. Also kein Sportverein, keine Popmusik. Ich gebe euch ein Beispiel. Als ihre Tochter Renate 13 Jahre alt ist zum Beispiel, da möchte sie Freunde treffen aus der Schule. Und ihr ahnt es, diese Freunde, das sind keine Zeugen Jehovas. Und das geht für Barbara Kuhut überhaupt nicht. Sie verbietet das der Tochter und fortan werden die Grenzen und Regeln eben noch viel enger gezogen, weil sie nicht möchte, also Barbara Kuhut, dass ihre Familie Kontakt zu sogenannten, sie nennen das so, Weltmenschen hat. Ja? Und Kritik und Nachfragen innerhalb der Familie sind auch total unerwünscht. Ja? Also, und ihre Tochter Renate, die macht das als Kind mit und als Jugendliche auch noch, als junge Erwachsene. Aber irgendwann, sie ist damals 27 Jahre alt, emanzipiert sie sich und erklärt ihren Austritt.
Ich bekam von einem Ältesten aus ihrer Versammlung bekam ich eine Mitteilung, einen Telefonanruf. Und der lautete, es tut mir leid, liebe Schwester Kuhut, deine Tochter ist keine Zeugin Jehovas mehr.
Ein Schock, nehme ich an.
Ja, für Barbara Kuhut der absolute Schock, ein Horror. Ihr müsst euch vorstellen, die gesamte Familie, ihre Geschwister, alle wichtigen Menschen in ihrem Leben sind bei den Zeugen Jehovas. Aber ihre Tochter ab jetzt nicht mehr. Ihre Tochter hat am Glauben Schiffbruch erlitten, so nennen Barbara Koth und ihr Mann das damals. Und das ist ein großes Problem, denn es gibt eine Regel bei den Zeugen Jehovas, nämlich, dass sie den Kontakt zu Abtrünnigen abbrechen sollen. Es ist völlig egal, ob das ein Bekannter ist, ein Freund oder ein Familienmitglied.
Es gab Leute, wo ich dann einfach gesagt habe, ja, du bist ausgeschlossen, mit dir rede ich nicht mehr. Oder ich habe einmal, hat jemand, der ein Ausgeschlossener war, versucht, in unserer Werkstatt einen Auftrag, also uns einen Auftrag zu geben, bei uns etwas einzukaufen. Wir hatten eine Raumerstatterwerkstatt und habe ich gesagt, nein, für Ausgeschlossene arbeiten wir nicht.
Ganz schön krass,
ja. Ja, natürlich. Und ich frage mich auch, wenn man irgendwann anfängt, die Zeugen Jehovas zu hinterfragen, und das passiert, glaube ich, wenn man so einen gesunden Menschenverstand mitbringt, dann sind das ja ganz schön viele Leute, mit denen man nicht mehr reden kann.
Ja, total. Also klar, es treten ja immer wieder Leute aus. Ne? Das heißt, irgendwann sammelt sich das natürlich über die Zeit. Und dieses Wort Kontaktabbruch oder Kontaktverbot, das kommt bei den Zeugen Jehovas auch durchaus selbst vor. Also die nutzen das auch, wenn es um Ausgeschlossene geht. Ja? Mhm. Man muss sich vorstellen, ausgeschlossen wird man im Grunde, wenn man zwei Dinge erfüllt. Man muss eine große Sünde begangen haben.
Zum Beispiel, was könnte so eine große Sünde sein?
Also ich persönlich finde, die müssen gar nicht so groß sein. Barbara Koth erzählt da zum Beispiel, dass ein Ausschlussgrund schon sein kann, wenn man abtrünnige Literatur liest oder Musik hört.
Wow.
Sowas, das stellen die Zeugen Jehovas natürlich anders dar. Da treffen natürlich auch zwei Seiten aufeinander.
Ja.
Die Zeugen Jehovas selbst sprechen bei dieser Maßnahme von einem Ausdruck von Liebe. Und im Grunde soll so eine Läuterung stattfinden, ja. Also es wird irgendwie auch gehofft, dass die Verwandten, Bekannten, Freunde irgendwann zurückkommen. Aber für diese Personen, die draußen sind und ignoriert werden und diesen sozialen Tod erleben, ist das eigentlich vor allen Dingen psychischer Druck, mit dem sie umgehen müssen.
Und eine Bestrafung.
Natürlich.
Ja.
Und sie waren halt immer in dieser Gemeinschaft der Zeugen Jehovas, hatten möglichst wenig Kontakt zu anderen Menschen, die nicht in der Gemeinschaft sind. Und wenn man dann draußen ist, dann steht man halt wirklich häufig einfach sehr alleine da. So hat es eben auch Barbara Koth gemacht, ne? Wenn andere Menschen ausgeschlossen wurden, dann hat sie diese gemieden und ignoriert. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt, da soll sie ihre eigene Tochter verstoßen, ne? Und sie liebt ihre Kinder und will diese Regeln nicht einhalten und beginnt selbst zu rebellieren.
Ich wäre verpflichtet gewesen, den Kontakt zu ihr abzubrechen. Das kam überhaupt nicht, es kam gar kein Gedanke dazu auf. Es ist nicht so, dass der Kontakt dann so unbeschwert und unbefangen war, wie das normalerweise wäre, wenn kein Bruch da gewesen wäre. Natürlich habe ich dann auch immer noch versucht, wenn wir miteinander geredet haben und sie hat mich angerufen, ich habe sie angerufen, irgend so einen Bibeltext fallen zu lassen, der ihr sagt, also du hast doch sicher einen Fehler gemacht, jetzt bereue doch und komm wieder zurück, so in der Richtung.
Barbara Koth will ihre Tochter zurückholen und bricht jetzt also auch selbst die Regeln der Gemeinschaft. Sie fährt den Kontakt nicht auf ein Minimum zurück oder bricht ihn gar ab, wie es üblich wäre. Und damit steht sie jetzt plötzlich zwischen den Stühlen, weil Familie und Zeugen Jehovas, das war für sie immer
das Gleiche.
Eine Einheit, ja?
Ja.
Und diese Einheit, die gibt es jetzt aber nicht mehr. Und für sie ist das ein großer Konflikt, der sogar noch größer wird. Denn nach dem Austritt ihrer Tochter ziehen ihre beiden Söhne nach. Also zuerst ihr Jüngster und dann beginnt auch der Ältere, Jörg, zu zweifeln.
Meine Schwiegertochter, also meine Ex-Schwiegertochter, hat mir immer wieder mal geflüstert, der Jörg unterhält sich mit Abtrünnigen. Der ist jetzt sogar im Internet, der schreibt sogar im Internet, der schreibt Abtrünniges. Jetzt hat sie natürlich erwartet, dass ich treu wie ich bin und wie sie mich ja auch richtigerweise einschätzen konnte, schnell zu den Ältesten gehe und sage, kümmert euch um die geistige Gesinnung meines Sohnes, bringt ihn wieder zurecht.
Das ist ja Das klingt ja fast wie so eine Radikalisierungsgeschichte, die man hört. Also man denkt dabei ja nicht an die Zeugen Jehovas, sondern wir denken dann wirklich an so fundamentalistische Christen.
Ja, genau. Also das ist so ein spezielles Thema für sich, ne? Dieser Sektenbegriff oder dieser Begriff des Fundamentalismus. Also was eine Sekte ist, dazu gibt es bis heute eigentlich gar keine klare Definition. Ne? Es müssen da verschiedene Faktoren eben zusammenkommen, sodass man den Begriff Sekte nutzt, aber so eine klare Definition, die gibt es eigentlich noch nicht. Und jetzt hätte sie eigentlich die Aufgabe gehabt, Barbara Kohut eben zu den Ältesten zu gehen und zu sagen, ihr müsst euch um meinen Sohn kümmern, aber das macht sie nicht. Ja, sie will stattdessen erstmal sehen, was Jörg da überhaupt schreibt. Also macht sie was? Sie besorgt sich einen Computer, einen Internetanschluss und sucht ihn in Foren
und gibt in die Google-Suchmaske ein, was schreibt mein Sohn?
Was schreibt mein Sohn? Nein.
Gute Frage.
Sie hat in Erfahrung gebracht, dass es spezielle Foren für Zweifelnde und Aussteiger gibt im Internet. Und da sucht sie dann nach ihm. Ja? Und in einem dieser Foren findet sie ein Mitglied und dieses Mitglied nennt sich Plus. Und Barbara Kohut, die liest die Beiträge und glaubt dann, ihren Sohn zu erkennen. Die Art der Sprache, die Gedankengänge, das kommt ihr alles irgendwie so nah und bekannt vor. Also legt auch sie sich ein Profil an und tauscht sich dann mit diesem Plus über ihren Glauben aus. Erst einmal anonym, im Schutze der Internet-Pseudonyme.
Und das hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis wir uns gegenseitig dann tatsächlich offenbart haben. Er hat vermutet, dass ich das sein könnte, und er hat hinterher gesagt, er hat diese ganzen Veröffentlichungen im Internet in der Hoffnung geschrieben, dass wir sie entdecken und dass wir dadurch aufwachen. Und es war wirklich schwierig, wenn ich dann plötzlich etwas von ihm gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, boah, da habe ich jetzt gar kein Argument dagegen. Wie kommt denn das, dass mir das gar nicht aufgefallen ist?
Also er fängt dann quasi langsam auch an, seine Mutter rumzudrehen, einfach durch die reine Vernunft.
Genau, also er hat jetzt Bibelstellen analysiert, er hat nach Ungereimtheiten in der Lehre der Zeugen Jehovas gesucht und jetzt konfrontiert er seine Mutter damit.
Und das waren tatsächlich auch innere Kämpfe, weil mir selber dann einzugestehen, dass ich da was korrigieren müsste, dass ich meine Perspektive der Betrachtung ändern musste, das ging nicht so einfach.
Ihr müsst euch vorstellen, ihr ganzes Leben lang hat Barbara Kohut auf der Straße missioniert, ist von Haustür zu Haustür gegangen, hat souverän und hartnäckig vorgesprochen. Aber das kann sie jetzt nach dem Austausch mit Jörg nicht mehr.
Ich kenne so gut dieses Gefühl, man sieht die Leute, die den Wachturm anbieten, diese Zeitschrift der Zeugen Jehovas, und man blickt denen in die Augen und man fragt sich, könnte ich es schaffen, mit dir ein normales Gespräch zu führen, an dessen Ende du überdenkst, was du da machst?
Es kommt natürlich auch darauf an, also in so einer Situation, wie tief die Leute drin sind. Ne? Ja. Also ich meine, wie tief der Glauben einfach ist und ob man glaubt, dass es mir selbst was Positives gibt. Und wenn das mein Glaube ist, dann ist das ja auch überhaupt nicht zu verurteilen. Aber sie ist jetzt in einer Situation, wo sie einfach zweifelt und diese Aktion, die sie eigentlich machen muss, also rausgehen und missionieren, das schafft sie nicht mehr.
Wir hatten da mal eine Aktion, wo wir Einladungstraktate verteilen sollten. Und da sollte jeder 50 Traktate, also an 50 Personen, so ein Traktat abgeben. Das war so eine Vorgabe. Und mein Mann und ich, wir haben dann gemeinsam 50 genommen und sind dann gemeinsam gegangen. Und ich habe es nicht geschafft, obwohl er dabei war. Ich bekam Panik. Ich habe gesagt, ich kann nicht, es geht nicht mehr.
Also sie läuft jetzt nicht mehr von Tür zu Tür, sondern steht nur noch an der Straße mit dem Wachturm, also der Zeitschrift der Zeugen Jehovas. Aber irgendwann kann sie auch das nicht mehr. Sie denkt sich, was mache ich hier eigentlich? Was ist das für mich jetzt? Ist das einfach eine Zeitverschwendung? Und dann macht sie Folgendes. Sie setzt sich auf eine Parkbank in der Nähe ihrer Wohnung und stellt selbstbeschriftete Plakate neben sich auf mit Bibelzitaten und fängt an zu stricken. Und nur noch, wenn Leute sie jetzt ansprechen und mit ihr über ihren Glauben reden wollen, dann antwortet sie. Aber sie zieht sich so nach und nach zurück, weil sie auch einfach mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat. Sie hat jetzt Panikattacken. Sie kämpft gegen Erschöpfung und Migräne, vor allen Dingen aber gegen ihre Zweifel und Ängste. Ich meine, ein Glauben, der über Jahrzehnte gewachsen ist, den legt man ja nicht einfach so ab. Also nee. 60 Jahre, ne? 60 Jahre bei den Zeugen Jehovas bringen natürlich noch andere Fragen mit sich.
Aber stricken, clever.
Ja, gell, finde ich auch. Und die Fragen, die ihr dann aber währenddessen durch den Kopf gehen, sind natürlich auch, also wird Harmagedon vielleicht doch noch kommen und ich dann vernichtet werden, ja, das ist ja auch im Kopf drin. Oder wende ich mich gerade Satan zu oder kann ich Jehova wirklich so enttäuschen? Das sind Fragen, die sie sich stellt, aber es gibt noch andere Fragen, die sie sich stellt, also Ängste vor allen Dingen.
Ja.
Denn da ist jetzt auf einmal die Angst vor dem Ausschluss aus der Gemeinschaft, vor dem sozialen Tod.
Hm.
Und diese Angst hat auch ihr Mann.
Als ich nachts nach dem Jörg gesucht habe im Internet, hat er mich mal beobachtet, er ist rübergekommen an mein PC und hat es gesehen, was ich mache, und dann sagt er, mach das nicht, wir werden alles verlieren, mach das nicht.
Barbara Koth und ihr Mann, die haben sich bei den Zeugen Jehovas kennengelernt. Und es ist kein Tag vergangen, an dem sie nicht zusammen in der Bibel gelesen haben, die Bibel gemeinsam studiert haben. Sie sind dreimal die Woche zum Königreichssaal gegangen, dem Kirchengebäude der Zeugen Jehovas, zur Versammlung. Sie sind in der Hierarchie aufgestiegen, haben sogar einen Königreichssaal von Grund auf mit aufgebaut. Alle ihre Freunde sind Zeugen und all das steht jetzt auf dem Spiel. Doch für Barbara Kohut gibt es kein Zurück.
Ich wusste dann, egal was ist, ich kann nicht anders, ich muss das machen. Und dann war es mir ein Anliegen zu sagen, nee, ich gehe nicht allein, ich nehme ihn mit.
Ja, sie will raus, aber nicht allein. Sie will ihren Mann mitnehmen, dass er sie begleitet. Und dabei setzt sie jetzt auf die Hilfe eines Buches von einem anderen Aussteiger.
Mein Mann wollte es erst nicht lesen. Der hat es abgelehnt, weil es ja abtrünnige Literatur ist. Aber ich habe gesagt zu ihm, weißt du hast mir viele, viele Stunden eingeredet, dass das die Wahrheit ist. Und ich habe mich immer auf dich verlassen. Und deine ganze Familie hat dich als Autorität akzeptiert. Jetzt bitte ich dich nur darum, sag mir, was an diesem Buch falsch ist. Sag mir, wo es nicht stimmt. Und dann hat er so, ich habe richtig gemerkt, wie er Berührungsängste hat. Er hat so durchgeblättert um zwei Seiten, dann hat er es zur Seite gelegt. Und nach ungefähr einer Woche hat er es dann plötzlich sich dazu entschieden, er will's wissen. Und dann hat er es in 3 Tagen von vorn bis hinten durchgelesen. Und am 3. Tag kam er hier rein, ging da auf den Balkon und von da aus kann man den Königreichssaal sehen, in dem wir immer hingegangen sind. Und hat er gesagt, und da gehe ich nie wieder rein.
Deswegen kommt es dann so, dass im Mai 2009 sie und ihr Mann von den Zeugen Jehovas ausgeschlossen werden. Exakt 60 Jahre, nachdem sie Mitglied geworden ist. Und von nun an meinen die anderen Zeugen Jehovas sie. Also was Barbara Koth vor einigen Jahren noch selbst streng befolgt hat, erfährt sie nun am eigenen Leib. Ein Beispiel, auf der Straße gehen die Zeugen Jehovas ihr jetzt aus dem Weg und als sie einmal einer älteren Zeugin Jehovas aus dem Bus helfen möchte, da lehnt die Hilfe einfach ab. Lieber würde sie aus dem Bus stürzen, als von einer Ausgeschlossenen Hilfe zu bekommen.
Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das so ein Paukenschlag ist, so ein tiefer Einschnitt. Ich hatte das Gefühl, ich darf nur noch mit Tarnkappe überhaupt auf die Straße gehen. Ich bin tagelang nicht rausgegangen. Mein Mann hat nur eingekauft. Ich traute mich nicht mehr raus, weil ich Angst hatte, die Zeugen Jehovas da auf dem Flur zu treffen und diese eiskalte Ablehnung zu spüren, dieses Schwert, das einem dann ins Herz sticht.
Das nenne ich sozialen Tod, aber wirklich.
Ja, und sie verliert halt nicht nur ihre Freunde, ne? Also auch die gesamte Familie ist ja bei den Zeugen Jehovas, bis auf die 3 Kinder, die ausgetreten sind. Barbara Koths Mutter ist mittlerweile sehr alt, aber sie lebt noch und sie waren früher immer füreinander da. Ja? Also Barbara Koth hat nie die gefährliche Flucht vergessen, als sie noch ein Kind war. Die Zeit, als ihre Mutter sie beschützte und für sie ihr Leben gegeben hätte.
Und da habe ich ihr dann nochmal einen Brief geschrieben und ihr in dem Brief alles erklärt, wie es gekommen ist. Und habe ihr geschrieben, es würde mich freuen, wenn sie mich versteht und ich überlasse es ihr. Ob sie jetzt die Regeln einhält oder nicht. Und sie hat mir nicht mehr geantwortet.
Oh, war ja.
Mhm.
Das ist wirklich schrecklich.
Sie hatte sich damals gewünscht, dass die Mutter eben Verständnis zeigt und vielleicht so reagiert, wie sie das selbst bei ihrer eigenen Tochter Renate gemacht hat, also den Kontakt nicht abbricht. Aber das war nicht so.
Aber man muss ja auch mal sagen, Freundschaften. Wir haben heute in der Sendung schon länger über Freundschaften geredet. Auch Freunde, mit denen man nah ist, mit denen man eng ist, mit denen man Sachen geteilt hat, wollen auf einmal nicht mehr mit einem reden. Das kommt mir ganz merkwürdig vor.
Das erinnert mich sowieso an diesen Anfang dieser Sendung, dass sich diese Religion für diese Familie, man kann ja von Glück sprechen, dass es 5 Personen insgesamt sind, die zusammenhalten können bei der Entscheidung, nicht mehr Zeuge zu sein, da hat sich die Religion überlebt. Also es war so, nee, damit, das möchten wir nicht mehr machen. Ja. Wir verlassen das jetzt. Wir ghosten jetzt die Zeugen im Prinzip.
Ja. Genau, und bei dem Rest ist es dann halt so, es stehen sich ja da 2 Gewichte gegenüber. Also auf der einen Seite eben der Glaube der verbleibenden Zeugen Jehovas in dieser Gemeinschaft und wie fest dieser Glaube ist. Auf der anderen Seite eben Freundschaften oder Familie. Und dann ist die Frage, wo zieht es mich letztlich hin? Und das ist nicht nur bei ihrer Mutter so gewesen. Ähnlich lief es mit ihren Geschwistern.
Das ist jetzt mein jüngster Bruder, der spricht nicht mehr mit mir. Das ist die zweitälteste, meine Schwester, die spricht nicht mehr mit ihr. Dieser Bruder ist verstorben. Das ist meine jüngste Schwester, die habe ich also wirklich gewickelt und gepäppelt und war da Ersatzmama, weil es meiner Mutter nicht gut ging, spricht nicht mehr mit mir.
Das ist so ein Bild, das ist also ein Gruppenbild der Geschwister, als Herz ausgeschnitten. Das spricht für mich jetzt erstmal dafür, dass sie auch ein gutes Verhältnis zu ihren Geschwistern hatten.
Absolut, absolut. Absolut. Ja, hatte ich. Hatte ich immer.
Ja, man hört ja, also sie leidet bis heute darunter, dass sie einen großen Teil ihrer
Familie
verloren hat.
Man sagt ja eigentlich, Blut ist dicker als Wasser. Heißt es dann im Umkehrschluss, Jehova ist dicker als Blut?
Ja, vielleicht. Also wie gesagt, in dieser Familie ist der Glauben über so viele Jahrzehnte gewachsen und so groß geworden. Da kann man das tatsächlich vielleicht sagen, dass es so ist, ja. Also das ist wahrscheinlich auch einfach das Härteste, was der Ausstieg mit sich bringt und warum sie selbst so lange gerungen hat damit, ne? Also dieser ganze Zeitraum zwischen den ersten Zweifeln bei ihr und dem eigentlichen Ausschluss, das sind 2 Jahre. Und jetzt ist sie aber in einer Situation, in der sie nur noch Kontakt zu Weltmenschen, wie sie sie früher selbst genannt hat. Also Menschen, die sie früher einmal selbst retten wollte und die in ihren Augen ein falsches Leben geführt haben. Und plötzlich ist sie jetzt in der Situation, wo sie sich die Frage stellen muss, lag ich falsch? Vor allen Dingen aber, war mein Leben umsonst?
Und dann habe ich tatsächlich mich innerlich aufgemacht und habe mal geschaut, was gab es denn eigentlich in meinem Leben, was ich positiv sehen kann. Und habe dann angefangen, mein Schatzbuch zu machen. Und Dinge, die ich niemals bereue, sammle ich nun in diesem Schatzbuch. Und dazu gehören natürlich die Momente der Geburt meiner Kinder. Das sind meine kostbarsten Momente, als meine Tochter geboren ist.
Dieses Schatzbuch, das ist ein Fotoalbum und das zeigt, was ihr immer bleiben wird. Also da sind Bilder von ihren Kindern drin, als sie noch klein sind und in Seen baden oder Bilder später dann von den Kindern, als sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben, Bilder von ihrer Hochzeit mit Karl, aber auch schöne Erlebnisse bei den Zeugen Jehovas, also Kongresse, die sie als
auch mal gibt, ja,
positiv empfunden hat. Und ihr Fazit über ihr altes Leben fällt auf eine Art hart aus. Sie bereut sehr, dass sie ihre Kinder absolut nach dem Glauben der Zeugen Jehovas erzogen hat. Sie sagt, das war der größte Fehler ihres Lebens und dass sie ihnen eben kaum Freiheiten gelassen hat. Gleichzeitig versucht sie aber auch milde zu sein und nicht alles pauschal zu verurteilen.
Ich glaube, man muss nicht bei den Zeugen Jehovas gewesen sein, um in der Rückschau festzustellen, vieles davon war irgendwie Quatsch oder hat nicht so richtig Sinn gemacht. Also man kann auch andere Fehler machen. Aber mir ging die ganze Zeit durch den Kopf, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und darum ist es, glaube ich, ein kluger und sinnvoller Schritt, den Barbara da geht, das alles nochmal umzuschmeißen.
Genau. Sie ist jetzt aber an der Stelle, wo sie sich ja fragen muss, was will ich denn eigentlich mit meinem neuen Leben machen? Ja, also das Alte, das habe ich jetzt hinter mir gelassen. Was mache ich denn jetzt mit dem Neuen? Und in diesem Schatzbuch, da sind auch aktuelle Bilder von Freunden, die sie inzwischen gefunden hat. Oder Urlaubsbilder aus der Türkei. Das war eine Reise, die ihr ihre Kinder nach dem Ausstieg geschenkt haben. Da ist sie zum ersten Mal geflogen. Oder Bilder von Vorträgen, die sie mittlerweile als Aussteigerin hält. Weil sie versucht, dem Ganzen jetzt auch einen Sinn zu geben.
Da bin ich jetzt sehr, sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Denn das, was ich in den 60 Jahren erfahren habe, kann jetzt keiner wiedergeben, der vielleicht die letzten 10 Jahre dabei war, der mit 40 ausgestiegen ist oder so. Da sind viele Gemeinsamkeiten. Aber vieles, was in den 50er Jahren war, haben die ja nicht erlebt, wenn sie erst in den 70er Jahren geboren sind oder so. Und dann sage ich mir, gut, es hatte einen Sinn und diesen Sinn nutze ich.
Ja. Das ist ja auch irgendwie schön, ne? Also, ja. Dass sie das jetzt sagen kann. Wir saßen da in ihrem Wohnzimmer in dieser Sitzecke und wenn man aus dem Fenster des Wohnzimmers blickt, dann kann man von da aus den Königreichssaal sehen. Also diese Kirche der Zeugen Jehovas. Und lange Zeit haben sie und ihr Mann einen Bogen um das Gebäude gemacht. Sie hatten einfach viel zu viele schlechte Erinnerungen daran. Mhm. Das geht mittlerweile wieder, also haben wir uns die Jacken angezogen, sind raus, haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht. Wir sind an der Parkbank vorbei, wo sie immer ihren Predigtdienst hatte, entlang an einer Hauptstraße und dann waren wir da.
Was für Gefühle verbinden Sie damit, wenn Sie hier an dem Saal sind und vorbeilaufen?
Ich finde das jetzt schon als Geschenk, dass ich denken darf, dass das kein Verbot ist, dass ich nicht gehorchen muss. Das war halt mein Leben, ich musste gehorchen, mich unterordnen und demütig sein. Schnapp ich tief Luft. Ich bin jetzt ich.
Wow, also das ist tatsächlich auch ein sehr schöner Satz, oder? Den sie da sagt, ein Geschenk, das sie denken darf. Und zwar ganz alleine.
Ich bin generell sehr beeindruckt von dieser Person. Also nicht nur, dass sie es schafft, aus den Zeugen Jehovas auszutreten, ihre Familie, ihren Ehemann zu überzeugen. Also überleg mal, diese Leistung als Ehefrau, den Mann, die sagte auch, er ist das Oberhaupt, davon zu überzeugen. Und auch wirklich einen Computer zu bedienen. Wenn du du hast noch nie in deinem Leben einen Computer bedient, installierst, fängst an zu recherchieren, meldest dich in einem Forum an. Die Frau ist generell sehr beeindruckend.
Ja, ja. Sie hat sich da richtig reingekämpft mit dem Computer. Mittlerweile läuft das ordentlich und sie macht ganz viel Social-Media-Arbeit und Aufklärung in der Sache. Genau, aber nicht nur das, ist klar. Also dieser Satz, ich bin jetzt ich, das war einer der letzten Sätze, die sie bei meinem Besuch zu mir gesagt hat. Und ich fand das ein total tolles Fazit.
Ja. Ja, auch wenn ihr natürlich vergleichsweise wenig Zeit jetzt bleibt, um wirklich sie selber auch zu sein. Weil natürlich der größte Teil ihres Lebens, machen wir uns nichts vor, schon vorbei ist. Umso mehr ist das eine beeindruckende Geschichte. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Marius Elfering, dass du hier gewesen bist.
Sehr gerne.
Tja, Thilo Mischke ist noch immer, und da freue ich mich wirklich sehr, mein Gast heute bei Plus Eins. Du bist mein Plus Eins. Wir kannten uns noch nicht, als du in die Schule gegangen bist. Bist du ein guter Geschichtsschüler gewesen?
Mündlich 13 Punkte, schriftlich nicht.
Nicht so.
Nicht so. Das lag aber auch eher daran, weil ich war in der Schule immer sehr faul. Also ich habe in der 9. Klasse meine Hefte abgeschafft. Ich hatte das Gefühl, Hefte, das ist so...
Hefter halten mich am Boden, behindern mich
Hefter,
am Abheben.
Hefter machen die Gedanken kaputt. Wer seine Gedanken in Hefter packt, hat verloren. Und das hat mich dann auch am Ende bei meinem ersten Abitur, ich bin einmal durchs Abitur gefallen, unter anderem auch wegen Geschichte.
Ja.
Hab dann aber im zweiten Anlauf dann ordentlich gelernt und hatte wieder Hefter. Und hab's dann geschafft, also Hefter sind doch gut. Aber jedenfalls, da war dann die Situation zum Beispiel, dass dann ich diesen Aufgabenzettel bekommen habe im Geschichte-Leistungskurs. Mhm. Und da stand drauf, spanische Konquistadoren.
Ja.
Und ich wusste nicht, dass wir das im Unterricht hatten.
Ja, du hattest das komplett...
Ich hatte das komplett ignoriert und habe dann meine schriftliche Abiturprüfung in Geschichte geschrieben, komplett, basierend auf dem Film 1492 mit Gérard Depardieu. Das war mein schriftliches Abitur. Und tatsächlich habe ich es von meinem Geschichtslehrer zurückbekommen mit dem Satz, es war ganz toll geschrieben.
Ja.
Man sieht auch, dass du viele Filme und Kinderbücher dazu gelesen hast. Fürs Abitur reicht es leider nicht, Thilo.
Etwas tiefer in die Materie Geschichte dringt unsere heutige Visionärin ein. Ihr Gebiet ist die frühe Neuzeit. Sie ist nämlich Historikerin. Und unserer Visionärin Barbara Stolberg-Rillinger ist eine Parallele aufgefallen. Sie stellt sich die Frage, was haben eigentlich Kaiser Friedrich Wilhelm I. und Donald Trump gemeinsam und was können wir aus der Geschichte lernen?
Wie hat denn im frühen 18. Jahrhundert eine Elite es ausgehalten, dass auf einmal ein König auf dem Thron sitzt, der ihre Überzeugungen, ihre Werte, ihre Normen die ganze Zeit mit Füßen tritt?
Visionäre Geschichten aus der Wissenschaft.
Mein Name ist Barbara Stolberg-Rielinger. Ich bin Historikerin der frühen Neuzeit. Das ist die Epoche etwa zwischen der Reformation und der Französischen Revolution. Und ich bin außerdem seit anderthalb Jahren Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Ich habe angefangen, mich für die sehr bizarre Figur des sogenannten Soldatenkönigs zu interessieren. Friedrich Wilhelm I., König von Preußen, Vater Friedrichs des Großen, der eine sehr umstrittene und schillernde Figur ist. In Jähzorns Anfällen und seinen paranoiden Verschwörungsängsten. Es ist sicher, dass er unter einer schweren Erbkrankheit litt, die ihn zu sehr bizarren Verhaltensweisen brachte. Also er hat wirklich mit Schaum vor dem Mund seine ganze Familie verprügelt und so weiter. Aber er gilt andererseits auch als Erzieher des deutschen Volkes zum Preußentum. Und das ist natürlich eine gewisse Spannung. Die berühmteste Reaktion ist ja natürlich die seines Sohnes, der versucht hat zu fliehen. Man kann ihn ganz gut vergleichen, weil ein späterer Herrscher, Georg III. Von England, der die gleiche Krankheit hatte, Porphyrie, die darauf zurückzuführen ist, dass diese Hochadligen ja alle untereinander immer geheiratet haben, in eine Zwangsjacke gesteckt worden und eingesperrt worden ist und als Wahnsinniger gilt.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Sicher ist ein Grund für diese Frage, die sich mir da aufgedrängt hat, dass man einen Regierenden hat, einen Präsidenten, der ebenfalls gegen alle Regeln und Normen seiner eigenen Umgebung verstößt und sich dabei bei großen Teilen der Bevölkerung sehr beliebt macht.
Und was hat's gebracht?
Ich stehe mit diesem Projekt noch ganz am Anfang. Es gibt unendlich viel Forschungsliteratur dazu. Diese Figur hat jahrhundertelang die Historiker beschäftigt. Ich suche im Moment noch nach unbekannten Gestalten, die Friedrich Wilhelm I. beschreiben aus ihrer Perspektive. Wenn man eine andere Frage stellt, dann findet man immer noch Neues. Die Archive sind eigentlich unerschöpflich.
Wenn man gute Freunde hat, über gute Freunde haben wir heute schon gesprochen, dann ist es natürlich ratsam, da so ein bisschen breiter zu streuen und zum Beispiel einen guten Freund zu haben, der ist Rechtsanwalt. Ein anderer kann gut mit Autos umgehen. Der nächste ist, ich weiß es nicht, also Leute mit Fähigkeiten, um sich herum zu versammeln. Gar nicht mal so, um die auszuquetschen. Ja, man kann ja seine eigenen Fähigkeiten auch in den Pool werfen.
Ich wollte gerade sagen, du beschreibst daher eigentlich gerade den perfekten Weg, um dann irgendwann alle seine Freunde zu verlieren. Nach dem dritten Umzug, nach der vierten TÜV-Anmeldung, alle Freunde weg.
Naja, gut, ja, ich meine, wir haben heute schon drüber gesprochen, was man eigentlich machen muss, wenn man eines Freundes überdrüssig ist und wie man Freunde gut aussortieren kann. Ich denke aber, dass diesen Prozess wirklich die Frage begleiten sollte, welches Spezialgebiet beherrscht dieser Freund und könnte der mir in Zukunft vielleicht nochmal nützlich sein? Ein Freund, der in der Lage ist, sich unkompliziert durch den TÜV zu bringen, den solltest du vielleicht nicht leichtfertig aus seiner Freundesliste verbannen. Und spätestens seit den Beatles wissen wir ja eh, alles geht besser with a little help of your friends. Bei Erste-Hilfe-Freundeskreis trifft unser Reporter Moritz Metz heute seine alte Freundin Resi. Und ich kann mal so viel sagen, diese Hilfe war gegenseitig.
Resi-Lagebesprechung.
Hallo Moritz. Ja, Lagebesprechung.
Dein Tisch in deiner Küche ist fast voller Projekte. Ich leg mal noch eins dazu.
Was denn? Achso, ja. Eine Hand wäscht die andere.
Erstmal, du hast hier einen Spiegel liegen.
Ja, genau. Ich habe hier einen wunderschönen alten Spiegel und eine auch schöne, aber neue Lampe. Das beides soll in mein Bad. Tatsächlich liegt sie schon längere Zeit hier. Das Projekt wartet. Lange schon.
Okay, dann lass uns loslegen. Ich habe dabei eine Bohrmaschine, weil du hast deine verliehen.
Ja, weil ich gehe ganz gerne zu Freundinnen, die sich nicht trauen, in Wände zu bohren. Und dann mache ich das. Und jetzt ist die Bohrmaschine nicht da.
Jetzt sind wir im Badezimmer, wo deine Spiegelkonstruktion angebracht werden soll. Warum traust du dich hier nicht selber zu bohren?
Ja, ich habe ja eben gesagt, ich bohre eigentlich sehr gerne Löcher in Wände, allerdings noch nicht so gerne in Fliesen. Ich habe das tatsächlich in der Küche mal probiert und dann aber aufgegeben. Und ich habe mir sogar schon Tutorials im Internet angeguckt. Aber dann waren da so Männer, die gesagt haben, man braucht irgendwelche speziellen Bohrer und irgendeinen Prüfer, der da die Leitungen sucht. Habe ich alles nicht und habe gedacht, nein, da brauche ich erst noch mal Real-Life-Hilfe.
Erste-Hilfe-Freundeskreis.
Ja, du hast alles dabei und ich werde das dann hoffentlich erfolgreich meistern. nicht an, einfach nach unten.
Ja, das kann schon sein, weil hier ist eine Steckdose. Man kann auch immer gucken, wo ist sonst noch Strom verlegt. Und
meine Mutter ist ja auch begeisterte Handwerkerin. Das hat die mir tatsächlich ja auch schon beigebracht, dass die Leitungen meistens immer irgendwie im rechten Winkel, also immer schön gerade links, rechts, rauf, runter.
Zu dieser kleinen Rasierersteckdose. Erster Schritt wäre ja dann, nachdem wir den Leitungslauf gefunden haben, das Anzeichnen. Aber wichtiger ist noch, haben wir gerade schon vergessen, Strom abschalten.
Ja, Strom abschalten. Dafür habe ich meinen Sicherungskasten geöffnet und werde jetzt suchen.
Erdkühlbad.
6 ist Bad.
Das Licht ist ausgegangen. Und jetzt müssen wir noch eine Sache machen. Was macht der Briefumschlag und das Kreppklebeband an der Bohrlochstelle immer?
Das ist quasi die Alternative zum Staubsauger.
Genau, das hat mir mal der Vater von einer Ex-Freundin, mit der du auch befreundet warst, beigebracht.
Ach so, ja.
Dieter. Ein Architekt, das ist total praktisch. Da fällt nämlich in diesen Briefumschlag jede Menge von dem Staub rein und man hat danach viel weniger Saubermachaufwand. Denk immer an ihn.
Das ist quasi auch, wenn man alleine handwerkt, weil ich habe ja nur 2 Hände und wärst du jetzt nicht da, könnte ich den Staubsauger gar nicht festhalten.
Ja, eben,
also
genau.
Also für die One-Man-Show also los. Briefumschlag.
One-Woman-Show, bitte.
One-Woman-Show, Briefumschlag und Tesa Krebs. Jetzt haben wir hier...
Stellen für den Spiegel sind angezeichnet. Der Akkuschlagschrauber ist bereit. Resi hat den 5er Bohrer eingespannt.
Ich hab's geschafft.
War doch total easy, ne? Manchmal macht man sich Monate, Jahre lang Gedanken über sowas. Wie geht das denn, ein Loch in Fliesen bohren?
Und dann ungefähr 10 Sekunden und ich habe ein 1A-Loch gebohrt. Es macht so einen Spaß, erstmal durch diesen Widerstand zu bohren und dann kommt dieser Hohlraum.
Die Bohrhammer-Resi.
Ja, liebe Bohr.
Sieht doch gut aus.
Sieht gut aus, wa?
Resi zieht gerade die Schrauben für den Spiegel in die Wand. Genau, jetzt hier nicht zu fest schrauben natürlich.
Das wäre es jetzt, wenn ich jetzt abrutschen würde und mit dem Schraubenzieher den Spiegel erstechen würde.
Oh Mist.
ja.
Der Spiegel ist zersprungen und du blutest.
Wie war das, 7 Jahre?
Zeig mal deine Wunde.
Die Wunde ist nicht schlimm.
Die Schraube war zu fest reingedreht. Und dann ist der Spiegel genau an dieser Stelle zumindest klinisch sauber gebrochen.
Aber Moritz, weißt du, was ich jetzt mache? Ich habe doch dieses Klebeband und ich bin kreativ.
Du klebst jetzt einfach die andere Hälfte natürlich. Des Spiegels an die Wand. Ja, okay, los geht's. So. Wir können die Sicherung anschalten wieder. Und du machst den Lichtschalter an und...
Aha. Ah, schau, wie schön.
Sehr schön.
Es ist wirklich schön.
Ja, sieht super aus. Also,
es sieht super aus.
Und der Spiegel ist an der Wand und bestimmt auch bombenfest. Ist halt jetzt nur einmal der Riss, der sich einmal durch den Spiegel zieht.
Aber dieser Spiegel, das ist ja ein alter Spiegel und den habe ich tatsächlich auch, Freunde helfen Freunden, den habe ich getauscht gegen ein paar Schuhe. Das Paar Schuhe habe ich einer Freundin weitergegeben und die hatte diesen Spiegel. Und der ist ja schon, der ist alt, ne? Der ist so ein bisschen verrostet an manchen Stellen. Das heißt, ich finde, dieser Riss, der passt doch.
Gut. Und wenn nicht, dann weißt du ja nächstes Mal einfach, wie das geht mit Bohren von Löchern in Fliesen.
Ganz genau.
Wir haben ja noch ein paar andere Sachen zu tun.
Genau. Mal gucken, wie es da ist.
Computervirus und Kapuze. Machen wir es vielleicht parallel?
Ja, machen wir.
Super. Übrigens im Mai kennen wir uns 20 Jahre und ich glaube, da hat es dann auch schon angefangen fast, dass ich dann euch die ersten Computer gerichtet habe.
Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und ich erinnere mich sogar auch noch an den ersten Laptop, den wir hatten. Der war ungefähr 10 cm dick.
Ja, an den kann ich mich erinnern. Genau, da war dann irgendwas und zum Glück seid ihr jetzt umgestiegen auf Laptops, die ein bisschen weniger Probleme machen und müsst nicht mehr so oft anrufen, aber manchmal gibt es so ein gebrochenes Display oder solche Sachen.
Stimmt.
Aber mein Bruder hilft euch dann dafür auch immer.
Ja, genau. Was man wirklich in seinem Umfeld braucht, einen Computerfreund oder Freundin, das ist tatsächlich Gold wert, muss ich sagen. Ja.
Wofür bist du Gold wert? Was hast du deinen Freunden? Du hast mir erzählt, dass du immer aufräumen gehst.
Ja, ich gehe wirklich. Es gibt so ein paar Freundinnen, aber auch meine Mutter, die das sehr zu schätzen wissen, wenn ich vorbeikomme und beim Ausmisten helfe, weil ich bin dann etwas rigoros und streng, aber mit System. Und dann räumen wir auf, misten aus und danach hat man ganz ordentliche Schränke und braucht keine Bücher von Marie Kondo, sondern man ruft Resi an.
Resi Kondo und alle lieben dich sowieso, aber dafür dann natürlich auch erst recht.
Genau.
Der Klettverschluss funktioniert 1A. Vielen Dank, Resi.
Nicht zu danken.
Wir haben ja einen ziemlich erfolgreichen Mittag gehabt. Also dein Badezimmerspiegel ist vielleicht das einzige Problem, aber du hast gesagt, es stört dich nicht so sehr.
Ich hätte mir den Spiegel von vornherein auch mit Sprung aufgehangen.
Okay, dann ist dein Computer jetzt bereinigt. Meine Kapuze hat wieder einen Klettverschluss. Dann ist auch noch dein Internetrouter und dein Fahrrad ist auch noch was behoben. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, allein weil ich dir so viel helfen konnte.
Ja, genau. Also ich meine, ich konnte dir eigentlich quasi ganz wenig nur helfen, aber ich bin froh, dass du mir so viel geholfen hast.
Bis bald. Wir können auch uns einfach so treffen.
Machen wir.
Erste Hilfe, Freundeskreis, das hat heute mal wieder sehr gut funktioniert. Kollege Moritz Metz war bei seiner alten Freundin Resi. Das ist die Stelle, an der ich meinen Freund Thilo Mischke wieder einbinde hier in dieses Gespräch. Du bist in Island gewesen, aber nicht nur das, du hast auch ein Buch drüber geschrieben.
Ja.
Es heißt
Elfen, wieder so ein Buch mit einem Titel, den ich nicht aushalten kann, weil das dann so ein Marketing-Gremium entscheidet. Wenn wir diese 400 Wörter raufschreiben, verkauft sich das Buch wie geschnitten Brot.
Ja.
War ich nicht der Meinung, jetzt heißt es so wie jedes Wort, was man mit Island assoziiert, dieses Hu.
Ja,
Hu. Elfen. Trolle, heiße Quellen.
Elfen, Trolle, heiße Quellen.
Und da kann ich dir auch schon sofort was ganz Interessantes erzählen.
Ja?
In Island nennt man dieses Elfending, also dieses, das ist die deutschen Sache. Weil nur die deutschen Touristen immer ständig danach fragen, wo hier irgendwelche Elfen wohnen und gibt es wirklich ein Elfenministerium.
Also wir nehmen an, dass die Isländer ein bisschen verrückte Ideen haben, während die uns den gleichen Wahnsinn unterstellen.
Ja.
Weil die haben gar keine verrückte Ideen.
Die wollen nur Alkohol trinken und Lakritz essen.
Ach, sehr schön.
Das ist so.
Ach, siehst du, da fällt mir ein, dass ich auch mal einen Freund hatte, der aus Island kam und sagte, also in Island eine Zeit verbracht hat und sagte, als ich verzweifelt war, ach Caro, mach es wie der Isländer, leg dich in eine Pfütze und warte ab. Island ist das Gegenteil der Welt, hast du mir gesagt. Und ich kann das ein bisschen verstehen oder deute das so, die Welt ist ein unübersichtlicher Ort, an dem es ständig knallt und pufft und blinkt und piept. In Island ist das Highlight des Tages, wenn ein Stein umkippt, an dessen Unterseite sich vielleicht eine Flechte zeigt.
Mhm.
Ja.
Und das ist eigentlich genau auch der Grund, warum ich dieses Land so liebe.
Mhm.
Warum ich regelmäßig nach Island fahre, insbesondere durch meine Arbeit fürs Fernsehen, die doch sehr anstrengend ist und insbesondere auch sehr gefährlich und auch oft für meine Seele nicht gut ist. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Und in Island kann ich mich selber therapieren, indem ich mich tatsächlich auch wirklich in eine Pfütze lege.
Mhm.
Ich lege mich dann in eine heiße Quelle, an einem geheimen Ort, den ich niemandem verraten werde, der auch nicht in dem Buch steht, und esse schlechtes Essen, weil es gibt nur schlechtes Essen in Island.
Das hätte ich jetzt nicht vermutet.
Es gibt nur schlechtes Essen. Also ich glaube auch, also die Isländer, du musst wissen, dass die Isländer hunderte Jahre lang sich wirklich von alten Moosen und Knochen aufgelöst in Quark ernährt haben.
Das klingt eigentlich ganz gut.
Und sie hatten dann, glaube ich, gar keine Lust, eine tolle Küche zu entwickeln und haben direkt alles übersprungen und sind bei Fastfood gelandet. Also wenn du in Island bist, kriegst du Fastfood und das Essen ist einfach schlecht geblieben. Also natürlich gibt es auch vernünftige Restaurants.
Meinst du, es ist schlecht und schmeckt gut, so wie man das auch von hiesigen Fastfood-Restaurants...
Nee, es ist schlecht und schmeckt schlecht.
Ach so, wie in England.
Ja, es gibt so Hotdogs und es gibt so Burger und es gibt so Eis. Das ist so das, und wenn du dann... Und Pizzerien. Also es ist dann, du findest so einfach auch Essen, was du nicht da essen möchtest, aber du hast keine Wahl. Du musst dich dann schlecht ernähren, in warmen Pfützen liegen und über dein Leben nachdenken. Und das hat eine sehr, sehr entspannende Wirkung. Aber was ich auch noch schnell hinzufügen möchte, ist, das größte Problem von Reisen ist oft, dass du das Gefühl hast, was zu verpassen. Und das geht in Island nicht. Du kannst nichts verpassen.
Weil nichts passiert.
Du fährst eine Straße gerade lang, dann kannst du sagen, gucke ich mir jetzt den Vulkan da an, dann kommen noch 700 Vulkane weiter hinten. Ich kann den ruhig, fahre ich weiter.
Ja.
Das ist ein ganz tolles Gefühl.
Das klingt jetzt aber, als wäre Island langweilig. Also da habe ich auch schon was anderes gehört.
Es ist, jetzt kommt eine steile These, ein sehr langweiliges Land. Es ist nur dabei wunderschön. Also es sieht sehr, sehr schön aus. Die Natur ist total toll und jede Kurve, die du nimmst, da ist schon wieder irgend so ein Fjord, durch den du fährst. Aber nach dem zweiten Fjord, nach dem fünften Fjord, nach dem zehnten, hast du dann, okay, habe ich jetzt gesehen, ich weiß, wie Fjorde aussehen. Und dann ist es ist im Prinzip so eine sehr CO2-schlechte Meditation, die du da auf dieser Straße betreibst. Du fährst Auto und schaltest ab.
Könnte man auch zu Fuß, ich habe zum Beispiel jetzt keinen Führerschein aus Versehen, kann man auch zu Fuß durch Island?
Man kann auch zu Fuß durch Island, du kannst nämlich Reisebusse nehmen. Ich habe meine Reportage für die Zeit geschrieben und habe mich aufs Altsein vorbereitet, indem ich eine Reisegruppe begleitet habe von sehr alten Menschen, die durch Island reisen, und fand, das war eine der tollsten Reisen, die ich durch dieses Land gemacht habe, mit so 35, knapp 100-Jährigen so durch dieses Land fahren. Und das war, hat mich, fand ich sehr, also ich war natürlich dann so, ich fühlte mich wie 12 als 35-Jähriger damals. Ja. Und das war, also du kannst auch ohne Führerschein dieses Land erleben. Es macht allerdings mehr Spaß mit Führerschein.
Wenn man jetzt 100-Jährige dabei beobachtet, wie sie Island entdecken, was kann man dabei an sich selbst merken?
Man merkt, dass man viel mehr 100-Jähriger schon selber ist, als man es immer angenommen hat. Also man denkt ja immer, man ist viel jünger, als man eigentlich ist. Man schätzt sich ja immer so 15 bis 20 Jahre jünger. Ich fühle mich wie 21. Mhm. Aber als ich dann mit diesen 100, die waren auch nicht alle 100, aber als ich dann mit diesen älteren Menschen im Bus gesessen habe, habe ich festgestellt, hätte ich jetzt mehr Falten, würde ich einfach gar nicht auffallen, weil ich die gleichen Interessen habe, nämlich Flechten an Unterseiten von Steinen. Ja. Ich unterhalte mich gerne über Geschichte. Ich gucke die gleichen Filme und habe mich da sehr wohl gefühlt und habe mich dann auch wirklich nach dieser Reise nicht mehr geschämt, alt sein zu werden. Also ich fand es gut. Ich habe mich zum ersten Mal darauf gefreut, wenn ich alt bin, mache ich das genauso.
Und das, meine Damen und Herren, ist ein Projekt, das ich seit vielen Jahren wirklich verfolge. Es heißt Entdecke die innere Ur-Omi. Und da komme ich regelmäßig in großen Schritten voran. Alt sein fetzt. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken und aber leider auch schon wieder verabschieden von Thilo Mischke, der heute mein Gast gewesen ist. Danke.
Es ist so toll, hier gewesen zu sein.
Du bist schön, dass du da bist.
Du bist auch schön.
Wenn Ihnen dieser Podcast hier gefällt, dann gerne abonnieren. Wieso auch nicht? Bis dann, deine Caro.